Guten Morgen miteinander. Ihr habt es auch recht vermutet, wir sind im Sacharja. Wir gehen das mal ins vierte Kapitel und da geht es um einen goldigen Leuchter. Und interessanterweise auch um sein Öl. Wir sind also immer noch im zweiten Jahr vom König Darius, in der Zeit der Heiden. Man zählt jetzt nach heidnischen Königenzeit und nicht mehr nach jüdischen. Jüdische gibt es nicht mehr. Wir sind nach der babylonischen Gefangenschaft. Vor 16 Jahren ist eine erste Gruppe von Juden zurückgekommen, im Jahr 536. Und jetzt sind wir 520 vor Christus. Sie haben dann angefangen mit dem Tempelbau und haben sich aber entmutigen und haben aufgehört, den Tempel zu bauen, aufgrund von einem Dekret vom König Artasasta. Das war einer vor dem Darius. Weil der Briefe von den Völkern ringsum bekommen hat, die Juden müssen wir bremsen. Das sei sowieso ein rebellisches Volk. Und sie haben sich entmutigen lassen. Und da hat Gott der Geist vom Haggai und vom Sacharja erweckt. Und die haben ihnen wieder Mut gemacht zum Tempelbau. Der Haggai eher ein bisschen tadelnd, der Sacharja eher ein bisschen ermutigend. Die Führer vom Volk zu dieser Zeit sind für den geistlichen Bereich der Hohepriester Jeschua, selbstverständlich aus dem Geschlecht vom Aaron, aus der Priesterklasse. Und für das Politische der Zerubabel, auch er aus dem Geschlecht vom König David. Zerubabel kommt übrigens vor im Geschlechtsregister von Jesus Christus. Das ist der Zerubabel, einer von den Nachkommen von David. Er wäre König, wenn es noch jüdische Könige gab. Aber jetzt ist er halt nicht mehr König. Sacharja, ihm werden 8 Nachtgesichter geben. 8 Visionen. Wie schon gesagt, die Ausleger sagen, das ist alles in einer Nacht passiert. Ich bin nicht ganz sicher, es täuscht mir ein bisschen viel für in einer Nacht. Aber es ist möglich. Wenn Gott einem etwas gibt, dann gibt er auch Kraft, das aufzunehmen. Aber es wäre sehr viel für eine Nacht. Es ist Anschauungsmaterial zum Handeln Gottes mit seinem Volk und durch sein Volk in Zeit bis zu seiner Wiederkunft. Wir haben heute die Einleitung vor Wiederkunft gehört. Und die 8 Nachtgesichter, die gehen so weit, auch was nachher noch kommt im Sacharja. Aber man kann es auch anwenden, nämlich im grossen Teil davon, auf die Gemeinde heute. Auch wir können lernen aus diesen Nachtgesichtern, wie Gott mit uns handelt, wett handeln und tut handeln. Und das ist ermutigend. Jetzt zuerst, bevor wir wirklich einsteigen, kennt ihr das Wappen von Israel. Also nicht die Fahne. Die Fahne ist mit diesen 2 blauen Strichen und der blaue Davidstern. Das hier ist das Wappen. Ein goldiger Leuchter. Man sieht das etwa auf Rednerpult. Bei grossen Anlässen in Israel, der ist auf dem Rednerpult das Wappen von Israel. Aber der Leuchter steht da interessanterweise nicht allein. Beim Leuchter hat es links und rechts Ölzweige. Und zwischen den Ölzweigen unten dran ein Wort. Etwa klar, was es heisst. Das heisst Israel, Fürst Gottes. Das ist ihr Wappen. Woher kommt bei denen das Bild von einem Leuchter mit Ölzweig? Das kommt aus dem Sacharja. Da sehen wir das so. Und wenn ich heute jetzt von diesem Leuchter und von seinem Öl reden will, dann kennt ihr vielleicht die Sprüche, die man macht. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst? Und ich habe heute eine gute Nachricht und nachher eine sehr gute Nachricht. Die gute Nachricht, wir sollen Zeugen sein. Und das wird im Leuchter dargestellt. Wir sollen ein Licht sein für die Welt. Wir werden sehen, in der Offenbarung werden Gemeinden als Leuchter dargestellt. Also ist unsere Gemeinde, wir hier jetzt, wir sind ein Leuchter in dieser Welt, ein Licht in dieser Welt. Und jedes von uns ist ein Lämpchen. Vielleicht seid ihr jetzt etwas enttäuscht, wenn ihr denkt, was, ich bin nur ein Flämmchen. Das lenkt, zusammen sind wir stark. Aber die sehr gute Nachricht, ja, wir sollen ein Licht sein, wir sollen Zeugen sein, aber wir müssen es nicht aus eigener Kraft sein. Die gute Nachricht ist, da hat es Ölbäume. Die geben Öl. Ein Bild für den Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist. Und wir dürfen dienen in der Kraft vom Heiligen Geist, weil Jesus uns hilft durch seinen Geist. Wenn wir es allein machen, kommt es krumm raus. Wenn wir auf seinen Geist vertrauen, auf seine Hilfe, dann darf es etwas gelingen. Wir werden das auch jetzt sehen. Dass wir leichter sein sollen, haben wir im Nachtgesicht vorher gesehen, wo der Jeschua, der hohe Priester, im Traum von Zacharia plötzlich im Himmel steht, vor Gott, vor dem Engel des Herrn, auch noch Jesus Christus, und nebendran Satan, der ihn anklagt. Und als hohe Priester hat er ja dreckige Kleider an. Geht gar nicht, als hohe Priester mit dreckigen Kleidern vor Gott stehen. Und der Engel des Herrn kommt und sagt, siehe, ich habe deine Kleider von dir weggenommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und dann sagt er ihm, höre Jeschua, du hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht, Spross genannt, kommen. Der Knecht, der Spross, ganz klar der Messias. Und so ist es auch unsere Aufgabe als heutige Christen, auf Christus hin ein Licht zu sein. Nicht wir sollen leuchten, Christus soll aufleuchten. Wir sollen auf ihn her eben ein Licht sein. Das können wir nur mit der Hilfe vom Geist Gottes. Dann wollen wir jetzt in das Kapitel 4 einsteigen und ich lese die ersten drei Verse. Und da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte. Das ist ja so schön, dass er so einen Engel hat, der zu einem redet. Aber wir haben den Geist Gottes, der uns auch die Schriften öffnen kann, Schritt für Schritt, so viel wie wir mögen verstehen. Der mit mir zu reden pflegte und weckte mich auf wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Wie seid ihr heute Morgen verwacht? Nehme ich jetzt nicht an, dass nach ein Engel aufgerüttelt hat, geweckt hat. Vielleicht hat es der Wecker gemacht, vielleicht seid ihr vor dem Wecker verwacht. Aber manchmal muss man uns als Christen auch sinnbildlich ein bisschen aus dem Schlaf rausrütteln und sagen, hey, komm jetzt Stange auf, jetzt bist du ein Zeugnis. Hör auf, Angst zu haben. Wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird, und er, der Engel, fragte mich, was siehst du? Eben, was hast du für eine Vision? Ich sprach, ich schaue, ich sehe und siehe ein Leuchter, ganz aus Gold, und sein Ölgefäß obendrauf, und seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind und zwei Ölbäume dabei, einer zur Rechten des Ölgefäßes, der andere zur Linken. Ist eigentlich ganz spezieller Text. Der Zacharia, der kennt den Leuchter, der gibt es ja in der Stiftshütte und war auch im Tempel gewesen, und sie wollen den Tempel wieder bauen. Ich gehe davon aus, der Leuchter haben sie noch. Der steht in der Stiftshütte, irgendwo. Aber bei dem hat es kein Ölgefäß oben drauf. Es hat zwar sieben Lampen dran, aber keine Gießrohr zu diesen sieben Lampen. Und es hat auch keine Ölbäume links und rechts. Sie kennen zwar das Bild, aber da hat es ein paar Sachen, die der Zacharia ein bisschen verunsichern. Was bedeutet jetzt das aus? Und wenn wir Verse 4 und 5 lesen, dann steht da tatsächlich, dass er unsicher wird. Und ich, Zacharia, ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was bedeuten diese? Und bei dem Wort diese habe ich das Gefühl, der will wissen, was die Ölbäume bedeuten da. Der Rest versteht er einigermaßen. Da antwortete der Engel, der mit mir redete, und sprach zu mir, es kommt immer das Gleiche wieder, weißt du nicht, was diese bedeuten? Da sprach ich, nein, mein Herr. Er wartet auf Erklärungen. Und jetzt gibt ihm der Engel zwei Antworten. Die erste ist wahrscheinlich nicht so das, was der Zacharia eigentlich gerne gehört hat. Bei der ersten geht es weniger direkt um die Ölbäume, indirekt schon. Aber es ist fast der wichtige Teil der Antwort. In der Antwort kommt der Satz, den ich mal in den Psalmen gesucht und nicht gefunden. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Um das geht es in diesem Kapitel. Wir müssen nicht aus eigener Kraft wollen Christen sein, wollen Zeugnis ablegen, wollen gut sein, wollen alles erreichen. Wir sollen auf Gott zählen. Wir sollen mit seiner Hilfe rechnen. Das ist ganz wichtig. Und ab dem Vers 6 geht es dann weiter bis zum Vers 9. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Eben das, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Dir seht nur noch Hindernisse, nur noch Berge für den Tempel zu bauen. Dir traut nicht mehr weiterzumachen. Habt nur Berge, die euch im Weg stehen. Aber wenn ich euch helfe durch meinen Geist, dann kann ich aus Bergen Ebene machen. Und das kann nur Gott, das kann ich nicht selber. Und er wird den Schlussstein hervorbringen, der Zerubabel, der wird ihn fertig bauen. Unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade mit ihm, der werdet euch freuen, weil der Tempel wird fertig. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet, vor 16 Jahren. Seine Hände sollen es auch vollenden. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Heerscharen zu euch gesandt hat. Ich denke, bei dem mich geht es nicht nur um einen Engel, der hier gerade mit ihm redet, da geht es mehr um den Engel des Herrn, der Messias, der kommt. Du wirst erkennen, Gott wird bei euch sein, er wird zu euch kommen, im Sohn natürlich. Ist eine Ermutigung, das Wort des Herrn an Zerubabel. Der hat angefangen zu bauen und jetzt baut er nicht mehr. Und jetzt fühlt er sich wahrscheinlich schuldig, wenn Propheten kommen und sagen, wir müssen doch weiter bauen an diesem Tempel, oder? Und er hat es lassen, ja, aus Angst vor den anderen Völkern ringsum und weil er eben dem anderen König Artasasta gefolgt hat. Er ist ja nur Statthalter. Aber jetzt weiss er, Gott wird helfen. Also, mit Gottes Hilfe könnte es gehen. Wer ist denn genau der Zerubabel? Eben ein Nachkommen von David. Ohne das Gericht von dieser babylonischen Gefangenschaft, wenn das einfach normal weitergegangen wäre, wäre er König jetzt. Und jetzt ist er ein König ohne Krone und ohne Armee. Ein König ohne Macht. Er ist einfach Statthalter. Vertreter vom persischen König. Er ist an einem findlichen König Rechenschaft schuldig über das, was geht in seinem, da in Jerusalem jetzt. Im Moment hat er Glück, weil der findliche König ist ihm positiv gesinnt, ist ihm gut gesinnt. Im Moment geht es gut, aber er muss Rechenschaft ablegen. Der Darius hat zu sagen, er hat Macht und Kraft, allerdings auch nur, weil ihm es Gott gegeben hat. Und in dieser Situation kommt der Trost von Gott und den braucht er ganz besonders. Zacharia, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, durch meinen Geist. Und wenn ich helfe, dann wird es fertig gehen. Wir haben ja auch so eine Verheißung, oder? Matthäus 28, 18. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht her in die ganze Welt und macht so Jünger und so weiter. Ich habe Macht, muss sie nicht selber haben. Ich hasse. Und ich bin bereit, euch zu helfen, euch zu geben, gegen alle Widerwärtigkeiten, gegen alle Finden. Und ich führe es zur Vollendung, was ihr angefangen habt. Und wer macht das? Und das finde ich wieder so schön, ja? Ich habe es ja gesagt, 53 Mal im Zacharia, der Herr der Heerscharen, der allmächtige Gott, er hilft. Und für mich habe ich da aufgeschrieben, ist eigentlich wunderschön. Es ist fast, wenn Gott würde sagen, Zacharia, du bist fast ein König ohne Armee. Aber weisst, ich bin dein Gott und ich habe genug Armeen. Es lenkt, was ich habe. Das lenkt längstens. Deine Armee würde sowieso nicht längen. Aber meine Armee, über die himmlischen Heerscharen und über alles, was auf der Erde läuft, das lenkt. Und der Zacharia hat Mut gefasst. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich muss nicht auf meine Kraft zählen. Ich muss auf die Kraft von Gott zählen. Und der Engel ist mit seiner ersten Antwort gar noch nicht fertig. Jetzt stellt er die rhetorische Frage: Wer bist du, großer Berg? Ich komme jetzt gerade von der Eisenflur. Der siehst grosse Berge. Und wenn du auf der Eisenflur laufen willst, dann geht es entweder rauf oder runter, aber geradeaus kannst du nicht. Und es kann dann auch sehr steil raufgehen. Und sehr steil runter, bis man es rechtlich neu so richtig wehgetan hat. Und zum Glück hat er das wieder aufgehört. Aber in den Bergen, da merkst du, sie sind gross, oder? Und vis-à-vis ist die Jungfrau über 4000 Meter gross. Und an dieser Jungfrau, wissen wir alle, steht eine Zahl, 121. Im 121. Psalm steht: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Also der das sagt, der hat nicht von Bergen, Eigermönch und Jungfrau, der hat von Nöten, von Bedrängnis, von Problemen, die er hat in seinem Leben. Ich sehe nur noch Berge, woher kommt für mich Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Vom Herrn der Heerscharen, vom Allmächtigen. Der hat alles gemacht, er hat alles in seiner Hand, er kann helfen. Da kommt die Hilfe her. Und interessant, wer bist du, grosser Berg? Wer? Die haben Namen. Also im Berner Oberland haben sie auch Namen. Kennen sie nicht alle, he? Längstens nicht. Aber einmal sind wir so ins Saustal gekommen und dann siehst du links oben das Schildhorn und rechts das Spaltenhorn. Wunderschön, das ist ein schönes Tal. Wunderschön. Aber das da ist nicht wunderschön. Im Esra steht: Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf. Und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Da sind wir jetzt, 520 vor Christus. Da ist es zum Stillstand gekommen. Die Berge waren zu gross gewesen. Zumindest sind sie dem Volk zu gross erschienen. Sie haben nicht mehr getraut, weiterzumachen. Und jetzt weiss ich nicht, ob ihr die Namen von den Bergen von Zerubabel kennt. Die stehen in der Bibel, im Esra. Ich lese es einmal. Der Rehum, vielleicht kommt der noch bekannt vor, Statthalter, sein Schreiber Simsei und nachher noch drei, Bislam, Mithredat, Tabeel und ihre Genossen. Jetzt, wenn ich die am Anfang gesagt hätte, wer ist das? Der Bislam, der Mithredat, der Tabeel, wer hätte ganz klar können erklären, ja, das sind die drei, die dann dort und so weiter. Oder? Wissen wir manchmal nicht. Aber plötzlich habe ich gedacht, wieso stehen die Namen da in der Bibel? Da habe ich gemerkt, ja, meine Berge, die haben auch Namen. Wenn wir Nöte haben, dann hat die Not einen Namen. Vielleicht Gesundheit. Vielleicht das Portemonnaie. Vielleicht die Familie. Vielleicht der Alkohol oder sonst eine Sucht. Eine Sucht kommt ja immer wegen einer Sehnsucht. Man sehnt sich nach etwas, das man nicht hat. Man hat eine Not. Die Berge haben Namen. Auch unsere Berge haben Namen. Und Gott sagt uns heute durch Sacharja: Wer bist du, grosser Berg? Für dich kann ich aus diesem Berg eine Ebene machen. Ich kann diesen Ebene machen. Hab Vertrauen. Lauf mit mir. Und tatsächlich, der Artasasta hat damals den Befehl gegeben, aufzuhören, und jetzt kommt der Darius und sagt: Nein, die sollen weiterfahren. Der Gott des Himmels hat mir den Auftrag gegeben, dass man in Jerusalem sein Haus baut. Ein Fremdenkönig. Ist ganz verrückt, wie der redet. Das ist wunderschön. Eben, wer bist du, grosser Berg? Darf man fragen. Vielleicht hast du ein paar grosse Berge heute Morgen. Vielleicht einen, vielleicht mehrere. Gott kann sie einebnen. Er kann helfen. Erinnern wir uns noch daran. Was heisst Zerubabel? Der Herr gedenkt. Er vergisst dich nicht. Er vergisst auch deine Berge nicht. Zacharia, der Sohn Berechias. Was heisst Berechias schon wieder? Der Herr hat gesegnet. Er hat schon gesegnet. Wir sind seine Kinder. Wir haben die Sündenvergebung dürfen bekommen. Wir sind Gesegnete. Dann wird er uns auch helfen. Der Sohn Itos. Und was heisst Itos? Zur festgesetzten Zeit. Das ist unser Problem. Dass es manchmal ein bisschen länger geht, als wir gerne hätten. Oder? aber zur festgesetzten Zeit wird aus deinen Bergen eine Ebene werden. Aber um Sacharja, seine Frage geht eigentlich um die Ölbäume. Ja, natürlich, nicht durch Heer und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist, eben durchs Öl eigentlich. Aber der Sacharja ist nicht zufrieden. Er will wissen, um was geht es jetzt eigentlich? Am Anfang vom Kapitel sagt er das: Ich sehe und ziehe ein Leuchter ganz aus Gold, das ist seine Vision, das Ölgefäß obendrauf, sieben Lampen, die sind bekannt, die hat jeder Leuchter dort, sieben Gießrohr zu den sieben Lampen, das ist neu, zwei Ölbäume links und rechts und das Ölgefäß, was bedeutet jetzt das? Und jetzt fährt er weiter, ich weiss nicht in welchem Vers, ungefähr weiter um, da sagt er plötzlich, und ich, Sacharja, ergriff das Wort und sprach zu ihm, was sind das für zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und jetzt ist ganz interessant, es kommt keine Antwort. Und ich persönlich, ich bin an dieser Frage fast verzweifelt. Ich sage euch heute, was ich mittlerweile denke, was das ist. Dann hat er halt nochmal gefragt. Und das finde ich so schön. Wenn du etwas in der Bibel nicht verstehst, dann frag halt ein zweites oder ein drittes Mal. Irgendwann wird er es Gott offenbaren. Und ich ergriff wiederum das Wort und sprach zu ihm, zu dem Engel, der mit dem Rett, was bedeuten die beiden Ölbaumzweige zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt? Zweimal muss er nachfragen. Etwas interessantes Detail, der John MacArthur in der Studienbibel sagt, die Ölbäume, das sind eigentlich ein Bild für die Gesalbten. Im Alten Testament waren die Gesalbten Könige und Priester. Und die wären verantwortlich, dass man Gott nachfolgt, dass der Geist Gottes durch sie kann wirken kann. Leider hätte er das nicht durch alle Könige können, auch nicht durch alle Priester. Aber das wäre die Verantwortung. Und ich denke, das wäre die Verantwortung von unseren Regierenden. Dass Gott durch sie handeln könnte. Die haben eine grosse Verantwortung. Und die Ölzweige nach dem MacArthur sind es eigentlich der Jeschua und der Zerubabel. Das ist eine Antwort, die ich sehr gut unterschreiben kann. Und wo ich sagen kann, jawohl, das könnte sein, die zwei Bilder, durchaus. Aber wir sehen auch noch anderes. Und es ist ganz interessant, es gibt Übersetzungen, wo es dann plötzlich heisst, das sind die beiden Söhne des Öls, oder in anderen Übersetzungen, die Gesalbten, das sind die beiden Gesalbten, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Das ist die einzige Antwort, die ihm der Engel gibt. Es sind die Söhne des Öls. Ich könnte fast sagen, Söhne Gottes, die sich vom Geist leiten. Wir schauen mal in der Bibel ein paar Stellen an, die stehen da. Ich lese mal im Esra 5, 1 bis 2. Die Propheten aber, der Prophet Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israels, weissagten sie ihnen. Also, die haben den Geist Gottes, die im Namen Gottes reden, tatsächlich, sie echte Propheten. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Das ist noch schön. Jeschua, Zerubabel, Sacharja, Haggai bauen alle am Tempel mit dem Volk zusammen. Das ist sehr schön. Die Regierenden und Propheten bauen miteinander. Und dann haben wir noch den Vers im Haggai 1,14, sehr deutlich. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, eben jetzt fließt Öl, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrests des Volkes, so dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes in Angriff nahmen, und zwar, jetzt wird es noch ganz exakt, am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, ich sollte vielleicht auch ein bisschen mehr Zeugnis sein, ein bisschen eine bessere Lampe sein, und ich bin das nicht immer so, dann könntest du dir vornehmen, am letzten Tag des August des Jahres 2025 wollte ich wieder anfangen, ein Zeugnis zu sein. Oder? Wäre ja gut. Wir können uns auch so Sachen vornehmen. Auf einen Tag genau. Das geht. Die mögen sich an ihre Bekehrung erinnern, auf einen Tag genau, sogar fast auf die Stunde. Und für andere, sie sind wieder drin aufgewachsen, irgendwann haben sie wirklich den Entscheid gefällt. Mal, also an den Gott glaube ich und da wollte ich auch dabei bleiben. Die haben vielleicht nicht so ein Erlebnis an einem Tag ganz exakt, aber irgendwann haben sie entschieden, mal, ich bleibe dabei. Ich bin jetzt so erzogen worden zum Beispiel. Und jetzt schaue ich das aber an als Erwachsenen und mal, das ist gut. Da bleibe ich dabei, dem Gott, den ich nachfolge. Ja, dann gibt es aber noch eine Stelle, wo sehr deutlich ist, wer die zwei Söhne vom Öl sind. Da werden sie gerade genannt, in der Offenbarung 11. Und für Bibelkenner, das sind dort die zwei Zeugen. Die tun 3,5 Jahre lang Zeugen von Gott, in der Trübsalszeit nach der Entrückung. Und das wird ein Ärgernis sein für die ganze Welt. Und der Antichrist kommt nach 3,5 Jahren und tötet sie. Und dann lässt man sie liegen, dass die ganze Welt sehen kann, die sind tot. Das siehst du im Fernsehen und auf Instagram und auf X und überall, oder? Und nach 3 Tagen fangen die wieder an zu leben. Und das sieht auch die ganze Welt. Und dann fahren sie auf in den Himmel. Wir wissen nicht, wer es ist, aber hier steht, ich will meinen 2 Zeugen geben, dass sie weissagen werden 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Also die 2 sind ganz sicher, die 2 Ölbäume. Ich denke, es sind sowieso Gesalbte. Leute, die vom Geist Gottes geleitet sind und das weitergeben. Wir dürfen alle ein Lämpli sein. Und jedes von uns hat ein persönliches Gießrohr. Das ist so schön in diesem Bild. Hast du das schon gewusst? Du hast dein persönliches Gießrohr, das der Geist Gottes dir nährt, dir hilft, dir weiterführt. Das ist wunderschön. Das ist eine richtige Ermutigung für uns. Und vielleicht noch Zacharia 7, Vers 12, wie es eben auch gehen kann, wenn es nicht gut geht. Und sein Volk machten ihre Herzen so hart wie Diamant. Sie wollen nichts wissen von Gott. Und sie wollten das Gesetz nicht hören. Noch die Worte, die der Herr der Heerscharen durch seinen Geist, durch die früheren Propheten gesandt hatte. Propheten können durchaus eben Söhne des Öls sein, die von Gott reden, die das weitergeben. Aber das Volk hat da nicht hören. Daher kam ein grosses Zorngericht von Seiten des Herrn der Heerscharen über sie. Ja? 70 Jahre babylonische Gefangenschaft, feierlich ein Gericht. Wir zitieren sehr gern Johannes 3,16. Aber Johannes 3,36 heisst, wer nicht an Sohn Gottes glaubt, da bleibt der Zorn Gottes auf ihm. Das steht eben auch. Ja, Gott will retten. Aber wer sich nicht lässt retten und sein Herz verhärtet, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Das ist auch eine Wahrheit, die wir nicht dürfen vergessen. Und der Zacharia macht uns darauf aufmerksam. Aber wir haben immer wieder in unserem Leben Söhne des Öls. Ich denke, ich kann mich an ein paar Männer erinnern, die mich geprägt haben, die mir viel gegeben haben in meinem Leben mit Gott, die mir immer wieder geholfen haben, die ich viel von ihnen lernen durfte. Eine wunderschöne Sache. Also, was lernen wir daraus für uns als Abschluss? Wir sollen leuchten, wir seien das Licht von dieser Welt tatsächlich. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Eben, du bist ein Lämpli auf dem Leuchter. Dann leuchtest du eben. Versteck dein Licht nicht unter einem Taburettli. Du musst nicht so scheu sein. Man darf es sehen, dass du gläubig bist. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn du jetzt eben das Gefühl hast, ich kann nicht gut reden. Also in dem Sinn bin ich ein schlechtes Zeugnis. Da darfst du einfach etwas Liebes machen, oder? Man soll deine guten Werke sehen. Das ist bereits ein Zeugnis. Ist gut. Setz dich nicht unter Druck für etwas, wo du das Gefühl hast, da länge ich eh nicht. Weil wir alle länge eh nicht. Die Ölbäume, Gottes Geist, ich finde das so schön, das ist eine lebendige, nie versiegende Quelle. Und jeder hat sein persönliches Gießrohr, wie ich gesagt habe. Aber auch, dass, ja, dass man sagen kann, es sind Ölbäume. Es steht nicht in der Bibel, da stehen noch zwei Ölfässer neben dem Gefäß dort. Oder? Ein Ölfass ist irgendwann leer. Aber ein Ölbaum lebt. Und wir haben eine lebendige Quelle. Jesus lebt. Und der Geist Gottes in uns lebt. Das ist wunderschön. Berge können zur Ebene werden. Das angefangene Werk soll vollendet werden. Allerdings nicht aus eigener Kraft. Hast du auch schon gedacht und fast verzweifelt an dir? Eigentlich will Gott, dass ich das und das mache, aber ich stagniere. Bei mir ist Sand im Getriebe, ich komme nicht mehr vorwärts. Und mein Werk, das wird nicht fertig. Und jetzt bin ich schon zu alt, ich kann es nicht mehr zu Ende führen. Es geht nicht. Manchmal denken wir so. Ziemlich sicher so Unrecht, dass wir das Gefühl haben, ich bringe es nicht fertig. Wenn Gott mit uns etwas fertig bringen will, bringt er es fertig. Ich nicht unbedingt. Aber er schon. Ein Beispiel dazu, ich darf hier predigen und manchmal habe ich ein Echo nach der Predigt und einmal oder zweimal hat mir jemand ein Echo gegeben von meiner Predigt, dass ich mich gefragt habe, habe ich das wirklich gesagt? Gott hat dem etwas aufgegeben. Ich habe wahrscheinlich etwas in diese Richtung gesagt, aber er hat noch viel mehr verstanden, weder als ich gesagt habe. Ja, weil Gott, sein Geist, wirkt in uns und öffnet uns sein Wort. Und er kann uns in einer Predigt etwas unterstreichen, wo der Prediger am Schluss sagt, du, da habe ich gar nicht viel darüber gesagt. Gott wirkt das. Das ist ja das Schöne. Gott wirkt es. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Er kann uns in seiner Kraft helfen. Und wir dürfen helfen am Gemeindebau. Am Bau vom Tempel haben sie damals gemacht. Wir bauen Gemeinde, aber es ist Gemeinde von Jesus Christus. Wir können nie unsere Gemeinde bauen. Es ist nicht unsere. Es ist Gemeinde von Jesus Christus. Aber er ist einverstanden, dass wir mithelfen und mitbauen. Und das finde ich so schön. Und wenn ich vorher gesagt habe, dass Berge manchmal eben auch einen Namen haben können und der Not gross ist, ich habe mal ein Büchlein gelesen von einem Eberhard Platte, Zafelstein, habe ich den gelernt kennen. Und er hat ein Büchlein geschrieben mit dem Titel «Füttere den Adler». Was meint er damit? Er hat dort ein Bild gebracht. Übrigens hat Christoph Hägele auf der Riesenflut das gleiche Bild gebracht, aber mit zwei Hüngen. Und das mit dem Wolf und mit dem Adler gefällt mir besser. Der Eberhard Platte hat gesagt, wir haben in uns wie ein Wolf, oder die alte Natur, dein Fleisch, dein Charakter. Der kann böse sein, der kann mal jemanden auch ein bisschen verreissen, oder? Wie ein Wolf eben macht. Aber der Geist Gottes, das ist wie ein Adler. Mit dem kannst du fliegen. Und jetzt kommt es darauf an, was fütterisch. Fütterisch der Wolf oder fütterisch der Adler? Mit anderen Worten, was schaust du am Internet? Fernsehen. Was hörst du für Musik? Mit was beschäftigst du dich am Handy? Was fütterisch? Fütterisch der Wolf? Pass auf, der frisst dich auf einmal. Fütterisch der Adler? Dass du stärker wirst im Geist. Lies die Bibel, studierst sie, tust die drei Knäulen manchmal. Du, der Adler, füttern. Und dann können Berge zur Ebene werden. Das ist eigentlich ganz ein schönes Bild, das mir sehr geholfen hat. Und für all das bin ich auch dankbar für den Taufvers, den ich mal bekommen habe, obwohl er mir ab und zu ein bisschen Angst macht. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, da denke ich aber, ui, so bin ich denn noch nie. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Da habe ich schon gedacht, das erreiche ich nie. Ich bin schlecht. Ich habe manchmal Schwächen, wo ich sage, hey, Matland, das sollte dir jetzt einfach nicht mehr passieren. Was ist auch los? Und dann bin ich auch fast ein bisschen froh, wenn ich weiss, der Vers hier, der zählt nicht nur für mich, der zählt für dich genau gleich. Der steht in der Bibel, der ist für alle, oder? Und jetzt, wo sind wir unterwegs in diesem Vers? Und dann bin ich so froh, dass damals der, der mir den Vers gegeben hat, der Vers 24 auch noch gegeben hat. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Wenn du das Gefühl hast, ich kann das Werk, das Gott mir aufgetragen hat, wahrscheinlich nicht fertig machen, dann sag es Gott. Es tut mir leid, ich habe das Gefühl, ich erreiche es nicht. Aber du kannst es. Mach es du. Hilf mir. Und er hilft. Er will es. Lass vollenden. Der Tempel ist fertig geworden, die haben ihn eingeweiht. Und da steht, nachher haben sie dann gerufen, oder, im Sacharja, Gnade, Gnade sei mit ihm. Jetzt haben sie Freude, der Tempel steht, 4 Jahre später, 16 Jahre war nur eine Grundmauer und nichts. Und nachher innerhalb von 4 Jahren fertig, oder? Super, Gott hat geholfen. Er kann es beschleunigen, es kann wirklich gehen. Und darum bin ich sehr dankbar für meinen Taufvers. Und ich bin dankbar, dass ich weiss, ich muss mich auf Gott verlassen, nicht auf mich und auf meine Kraft. Und ich will probieren, irgendwie mehr den Adler zu füttern. Und der Wolf ein bisschen hungern. Also der ist ja gemein genug, der findet immer etwas zu fressen, das ist schon so. Der Luther hat ja gesagt, der alte Mensch hätte ihn ersäufen, aber der Kerl könnte schwimmen, oder? Es ist ja so. Ja, wir werden kämpfen bis ans Ende des Lebens, aber Gott wird uns ans Ende führen. Bei seiner Wiederkunft ist es bereit. Das ist schön. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch Gottes Geist, spricht der Herr der Heerscharen, der Allmächtig. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Ich will noch beten. Ja, danke, Vater im Himmel, dass du die Kraft bist, die wir brauchen. Weil unsere eigene reicht nicht. Aber danke, dass du uns lieb hast, dass du uns weiterführst. Und ich bitte dich jetzt einfach heute Morgen, dass wir, ja, vielleicht gerade am 31. August 2025 ganz neu entscheiden, ich will den Adler füttern. Ich muss ein bisschen mehr die Bibel lesen. Die gibt es ja auch auf dem Handy, da kann ich sogar ins Handy schauen und die Bibel lesen. Aber Herr, ich will dein Wort kennen, ich will dich kennen und ich will mit dir leben. Hilf du mir. Und wenn ich falle, danke, richtest du mich wieder auf und hilfst mir weiter. Du hast jedem von uns ein persönliches Gießrohr. Dein Geist kommt zu uns. Du willst ihn jedem persönlich geben. Du kennst uns, jedes persönlich. Zusammen dürfen wir ein Leuchter sein, eine Gemeinde. Aber einzeln sind wir einfach ein kleines Lämpchen, aber das ist gut, das lenkt. Mit deiner Kraft lenkt es längstens. Danke kannst du uns führen, Tag für Tag. Amen.